Das ist Bern einfach. Jeden Tag die richtige Dosis Politik vom Nebelspalter. Kritisch und unabhängig.
Der Podcast wird gesponsert vom ACS Schweiz, Ihrem zuverlässigen Partner für alles rund ums Automobil. www.acs.ch.
Ja, das ist die Ausgabe vom 6. Juni 2025. Dominik Feusi und Marco Somm. Zuerst kurzer Einweis in eigener Sache. Tönnt uns abonnieren. Und jetzt müssen wir das mal ganz, ganz sehr intelligent sagen. Ich meine nicht, dass ihr uns nicht solltet lesen solltet. Ein paar Kunden haben sich beschwert und haben gesagt, ja, du musst nicht immer sagen, ja, abonnieren mal lösen und nachher nicht lesen. Was ich auch sagen wollte, ihr müsst nicht immer alles lesen. Wir haben ein riesen Angebot, selbstverständlich, sehr viele gute Texte, alle gute Texte, aber wir wollen euch ja auch nicht überwältigen. Und ich weiss es aus eigener Erfahrung, das Internet hat eine Schwäche, das Überangebot. Es ist unglaublich viel los im Internet, das ist ja auch schön, das ist auch gut, aber einmal ist es einem zu viel. Und das Verständnis wollte ich zeigen. Also, abonniert uns, wenn ihr Bern einfach gut findet. Nebelspalter.ch, jetzt abonnieren. Kurz vor Pfingsten ist gerade die beste Situation, um jetzt noch das Abonnement abzuschliessen. Freut euch sehr. Gut, dann das Zweite, was ich noch schnell erwähnen will, weil interessanterweise das eigentlich, habe ich gesehen, bei den Medien gar noch nicht so richtig aufgegriffen worden ist, erstaunt mich. Heute vor 150 Jahren ist der Thomas Mann geboren worden, 1875 in Lübeck am 6. Juni. Und Thomas Mann ist, glaube ich, einer der grössten Schriftsteller überhaupt. Ich finde ihn persönlich einer der besten Schriftsteller, die ich kenne. Aber hat natürlich eine sehr besondere Verbindung auch mit der Schweiz. Ist im Exil da angekommen, ist nach 1933 da hingekommen, hat zuerst in Küsnacht gelebt, nachher ist er auf Amerika, nachher ist er zurückgekommen, wieder Erlenbach und nachher in Kilchberg und ist 1955 auch da gestorben. Also ist in dem Sinn auch durchaus ein Schweizer Schriftsteller geworden und deshalb finde ich schon, muss man erwähnen, muss man rausstreichen. Gut, heute ist Freitag und Session, das heisst immer Bundesrat. Dominik, du kommst gerade von der Medienkonferenz. Was ist im Bundesrat passiert?
Ja, der wichtigste Entscheid betrifft die Lehre aus der Credit Suisse-Krise. Der Bundesrat hat Massnahmen konkretisiert für die Bankenstabilität. Er will Vorschriften machen, die ja, das Risiko sollen senken. So hat Karin Keller-Sutter, die Bundespräsidentin und Finanzdepartementschefin, gesagt. Es geht darum, strengere Eigenkapitalvorgaben für systemrelevante Banken, die Tochtergesellschaften im Ausland haben. Und das hat natürlich damit zu tun, dass die Tochtergesellschaften im Ausland oft sehr gross sind, teilweise grösser als Mutter und auch grösser vielleicht eben als Volkswirtschaft von der Schweiz. Darum müssen diese Banken und insbesondere natürlich die UBS, in Zukunft irgendwann, es gibt so eine Übergangsfrist, man redet von 6 bis 8 Jahren, müssen sie 100% von dem Risiko sozusagen bei sich als Eigenkapital hinterlegt haben. Das ist eine harte Vorgabe, für viele aber auch eine zweite. Das Ganze kommt dann noch ins Parlament, das sind jetzt erst Eckwerk, da gibt es eine Vernehmlassung. Und es ist klar, von links wird schon jetzt gesagt, das langt nicht, oder? Die wollen am liebsten den Finanzplatz ganz draussen haben. Und von rechts sagt man, ja, aber so macht man eigentlich eine Grossbank wie die UBS kaputt. Frau Karin Keller-Sutter hat es als Kompromiss dargestellt. Sie hat gesagt, so können wir eigentlich das Risiko für den Steuerzahler verringern. Das ist die Aufgabe vom Bundesrat, die Steuerpflichtigen zu schützen, die da mittragen am Risiko. Und sie hat auch betont, es führe eben zu mehr Krisenresilienz. Es sei zielgerichtet, es sei verhältnismäßig und tragbar. Das hat man mit Studien herausgefunden. Man könne aber nicht alles ausschliessen, was noch möglicherweise dann in Zukunft passieren kann.
Gut, du hast es gesagt, von links wird es kritisiert, von rechts wird es auch kritisiert. Jetzt könnte man sagen, ja, das ist der goldige Kompromiss. Wenn alle unzufrieden sind, dann ist es sehr gut. Ich bin da ganz anderer Meinung. Wir sind ja da rechts. Nein, ich finde, das ist nicht richtig. Man sollte die Eigenkapitalvorschriften sicher nicht so hoch auftreiben, dass man wahrscheinlich fast eine von den höchsten hat überhaupt auf der Welt. Unsere Konkurrenz, und da meine ich jetzt Konkurrenz von unserem Finanzplatz, lacht sich ein Schranz im Bauch, wenn sie sehen, wie die UBS unglaublich stark jetzt reguliert wird auf eine Art, die ja, nach wie vor offen ist, ob die Bank überhaupt noch da bleibt oder ob sie sich auch aufteilt. Da könnte man auch machen. Es gibt ja tausende Möglichkeiten, die sie machen kann, um diesen Vorschriften, die Die UBS, und das finde ich ist glaubwürdig, uns versichert, das ist einfach für das Geschäft eine enorme Belastung und wir haben extrem ungleiche Bedingungen. Andere Banken in Amerika, in Singapur, im Mittleren Osten haben viel, viel bessere Bedingungen. Das wird uns schaden, das wird der Finanzplatz Zürich vor allem, es geht vor allem auch um Zürich, aber grundsätzlich der Schweizer Finanzplatz, wo er sowieso schon geschrumpft ist und zwar massiv geschrumpft ist, noch mehr zum Schrumpfen bringen. Also muss dem sagen, wir sind normalerweise ja immer sehr, sehr positiv eingestellt, was Karin Keller-Sutter betrifft, eine sehr gute Finanzministerin und eine gute Bundespräsidentin. Aber da, glaube ich, ist sie schlecht beraten, da übertreibt sie. Und ich muss auch sagen, ich kann theoretisch das nachvollziehen, dass sie sagt, man muss das Risiko vom Steuerzahler schützen und so weiter. Aber da gibt es zwei Punkte. Erstens muss ich einfach sagen, wir haben jetzt ein paar Flankenkrisen gehabt. Und es ist ja nichts passiert. Es ist ja nicht so, dass ich als Steuerzahler jetzt irgendwo einen grossen Verlust gemacht hätte. Im Gegenteil, bei der ersten UBS-Rettung hat die Schweiz sogar noch ein Geschäft gemacht. Die zweite UBS-Rettung, besser gesagt CS-Fusion mit der UBS, ich habe auch nichts zahlen müssen. Es ist nicht wahr. Man hat einfach müssen, ja, garantieren, man hat ein gewisses Risiko aufgenommen, aber es ist nichts Schlimmes passiert. Und ich finde, und das ist eben das linke Narrativ, und das würde ich auch Karin Keller immer wieder sagen, das linke Narrativ ist, Banken sind böse und Banken sind das Problem. Und Banken muss man so regulieren, dass sie nicht so böse werden können. Dabei ist bis jetzt in der Schweiz noch nie etwas Schlimmes passiert wegen Banken. Natürlich haben gewisse Leute Geld verloren, das stimmt. Aber gerade der Steuerzahler hat in der Schweizer Finanzgeschichte nicht sehr viel höhere Verluste müssen tragen, überhaupt nicht, im Gegenteil. Also ich sehe das Theater, verstehe ich gar nicht.
Ja, es ist natürlich schon so, sie macht da ein Stück weit mit. Ich habe sie auch gefragt, oder, wegen ihrem berühmten Spruch, Anstand kann man nicht regulieren, weil faktisch probiert sie es ja jetzt wieder. Und wenn man es nicht regulieren kann, müssen wir eigentlich etwas anderes ausprobieren. Sie hat dann geantwortet, ja, wenn man eben die Risiken gesehen und man hat jetzt die gesehen, aufgrund von Untersuchungen, auch vom Puck-Bericht, dann soll man eben die Risiken angehen. Es ging darum, Zitat, Lücken zu schliessen. Und wenn etwas, ich zitiere sie jetzt, wenn etwas defekt ist, dann muss man es flicken. Und ich bin einfach nicht sicher, ob der Staat überhaupt in der Lage ist, das Problem zu flicken, oder?
Weil, ja, was ist kaputt? Es ja, ist ja gar nicht kaputt.
Sie findet, ja, aber sie findet natürlich, und viele auch von meinen Journalistenkollegen, oder, auch wegen dem Satz mit dem Anstand, oder, man tut dann irgendwie den Banker unterstellen, dass sie unanständige Leute sind und vor allem unanständigere Leute als Politikerinnen oder Journalisten. Und das ist ja, das habe ich leider an der Medienkonferenz nicht noch können sagen, weil das stimmt ja nicht. Es sind Menschen wie du und ich und die Zuhörer auch. Das Problem ist ja einfach, dass es eine implizite Staatsgarantie gibt und die gibt's einfach. Die haben wir jetzt mehrfach erlebt. Und die führt zu dem Moral Hazard Problem, zum Trittbrettfahren, dass man eben Risiken eingeht. Und das würden andere Branchen auch machen. Und die Frage ist, wie man mit dem umgeht. Und das müssen wir überlegen. Ich hätte zum Beispiel einen Vorschlag noch gut gefunden, der ist leider jetzt völlig weg, dass man halt für die Versicherung etwas muss zahlen, weil es ist faktisch eine Versicherung. Spielt jetzt keine Rolle mehr. Man tut wieder so, dass Regulierung, dass die noch bessere Regulierung, die dritte Too Big to Fail Dispositiv, wie man uns sagt, mit so vier so Kreisli mit ganz vielen lustigen Wörtern drin, dass jetzt das der heilige Gral ist. Und ich bin eben fast sicher, dass das nicht ist. Und das Interessante ist, dass Karin Keller-Sutter auf eine Frage von einem Journalist das eigentlich auch gesagt hat. Ja, sie können nichts ausschliessen. Und sie hat sogar noch betont, dass die Märkte ja durchaus, dass es Anzeichen gibt, dass Finanzmärkte weiterhin nicht wahnsinnig stabil sind.
Ja, und es ist eben meiner Meinung nach alles, es ist eigentlich alles falsch. Ich meine, erstens, wir haben es gesagt, der Steuerzahler hat bis jetzt gar noch nie so wahnsinnig viel müssen zahlen. Die Risiken, die sind völlig überschaubar gewesen, empirisch, wenn man schaut, die Geschichte anschaut, ist überschaubar. Natürlich kann man sich immer irgendwelche Katastrophen ausdenken, aber die kann man ja eben auch nicht regulieren und auch nicht voraussehen. Tatsache ist doch der, man hat enorm reguliert seit der Finanzkrise die ganze Zeit. Und uns immer wieder gesagt, ja, jetzt müssen wir eben gut regulieren, jetzt haben wir da die gute Firma, jetzt ist alles gut, oder? So wie man einem Kind sagt, du, es passiert nichts mehr Schlimmes. Es ist jetzt einfach, die Welt ist plötzlich schön, kein Problem, wir haben alles gemacht. Jetzt hat man ein paar Mal versagt, und das sind Politiker und Beamte und Ökonomen, Theoretiker, alles Theoretiker, die nicht in diesem Geschäft tätig sind. Die haben jetzt uns immer versichert, sie wissen, wie man es richtig macht. Sie haben jedes Mal versagt. Und anstatt, dass sie würden sagen, okay, vielleicht geht's nicht mit der Regulierung. Vielleicht sind die intelligenten Too-Big-to-Fail-Vorlagen und Regulierungen und Gesetze und so weiter halt vielleicht einfach nicht so überlebensfähig, nicht so tauglich. Also hören wir doch mit dem mal endlich auf. Aber nein, wir machen das Gegenteil. Und das ist sehr typisch für Politik. Dass man einfach Fehler macht. Und anstatt, dass man sagt, gut, wir haben es falsch gemacht, die ganze Übung halt, tut man die Übung weiter fortsetzen. Und das Zweite, was ich auch noch wollte sagen, ich meine, auch das finde ich, ja, es sei nicht recht, wenn der Steuerzahler solche Risiken tragen muss. Ja, was ist denn mit den Risiken, die wir Steuerzahler tragen müssen für politische Fehlentscheide? Was ist denn mit der Energiestrategie, die der Bundesrat und das Parlament uns aufgedruckt hat und die uns wahrscheinlich in den nächsten 20 Jahren, wenn es so weiter würde gehen, wir sind jetzt am Korrigieren, Gott sei Dank, aber wenn wir nicht dran wären, was das denn kostet? Ich schaue mal Spanien an, was so ein Blackout kostet, wenn man eben die falsche Energiepolitik macht. Und das sind alles Politiker gewesen, die uns das eingepackt haben. Auch da finde ich ein bisschen rich, dass ausgerechnet die, die eigentlich viel verrecktere Risiken uns Steuerzahler überbürden, jetzt noch sagen, ja, nein, eben, das ist nicht gut, die Banken, die machen da so viele Risiken. Nein, hört mal auf, wollt ihr einen Finanzplatz oder wollt ihr keinen? Und wenn wir einen haben, dann haben wir gewisse Risiken. Wir wissen, der ist sehr gross, ist ein Zeichen von unserem Erfolg, vom Erfolg von dem Land. Man kann nicht alles haben. Und die totale Sicherheit, die da Politiker uns immer vorspiegeln, das finde ich eigentlich fast viel grösseres Problem.
Ja gut, eben, das sagt sie ja genau nicht, oder?
Aber sie macht es ja
dann. Das kommt noch dazu, dass sie ja jetzt schon weiss, dass es die Sicherheit nicht gibt. Darum muss ich wirklich sagen, es ist halt schwierig und man muss sich das vorstellen, was das bedeutet, eben, wenn man 100% vom Risiko von der Auslandstöchter muss haben, als Eigenkapital, dann heisst es einfach, wenn die UBS irgendwo im Ausland, die Tochterfirma von der UBS, wächst, dann muss die Zentrale in der Schweiz mehr Eigenkapital zutun. Das heisst, das Wachstum im Ausland, eigentlich der Erfolg im Ausland, wird unglaublich viel teurer. Und ich meine, eine Variante, die dann wahrscheinlich möglich ist, ist, dass die UBS sich entscheidet, den Auslandteil zum Beispiel zu verkaufen für sehr viel Geld. Also am Schluss läuft es eben schon darauf raus, dass wir keine globale Bank mehr haben in Zürich. Das bedeutet auch den Wegfall von mehreren hundert Millionen Steuereinnahmen pro Jahr für Bund, Kanton und Gemeinde. Da muss man einfach daran denken. Die UBS und andere grosse Banken finanzieren die links-grünen Träume von denen, die sagen, uiuiui, ihr seid ganz unanständige, böse Banker. Und eben, du hast gesagt, es sind alle Menschen gleich unanständig. Sie reagieren auf Signal. Die wirklich Anständigen, die gibt's vielleicht in einem Kloster, aber vielleicht auch nicht einmal dort.
Nein, also gar Kloster nicht. Also, Entschuldigung.
Ja, also,
Entschuldigung, nachdem dass man die ganzen Missbrauchsgeschichten gehört hat, von einigen römischen katholischen Kirchen, muss ich sagen, auch das Kloster ist nicht absolut das Reservat von nur Anständigen. Es ist wirklich genau das, ist auch der Punkt von einer liberalen oder konservativen Weltanschauung. Der Mensch hat gute Seiten und der Mensch hat schlechte Seiten. Wir sind gut und wir sind böse. Und die besten Institutionen sind die, die mit dem rechnen. Und nicht das Gefühl haben, man kann plötzlich das Böse wegregulieren oder den Fehler wegregulieren. Und Karin Keller-Sutter weiss das auch. Und sie sagt es ja auch. Sie weiss völlig klar, was es ist. Aber da ist ja wirklich einfach, meiner Meinung nach, ein starker politischer Druck, wo man ein Narrativ, ich sage es nein, ist. Und man kann bei Karl Marx anfangen. Banken sind seit dem Karl Marx immer das Hauptziel von der Linken. Banken musst du zerstören, weil das natürlich auch einfach ist, den Leuten irgendwie so zu verkaufen, weil viele Leute verstehen nicht, was eigentlich Bankiers machen, verstehen das Bankgeschäft nicht, finden es komisch, dass man Kredit hat und Kredit kann verdienen, dass das Geld schafft für einen, das verstehen viele Leute nicht. Das ist eine lange Tradition, schon im Christentum seit 2000 Jahren. Immer ist einfach der Finanzplatz ist nicht das, wo man zum Beispiel im Gegensatz zur Landwirtschaft gut findet oder so. Von dem her, urals Narrativ, und das Narrativ müssen wir nicht weiter fortsetzen. Gut, gehen wir zu einem anderen wichtigen Thema heute im Bundesrat, natürlich die Platte, wo alle Leute beschäftigt. Der Bundesrat hat sich auch mit dem beschäftigt.
Ja, er hat einen Kredit gesprochen, also eine Botschaft zuhanden vom Parlament, wo wahrscheinlich im Juni bereits in einer außerordentlichen Session wird beschlossen werden, nämlich einen Kredit von 5 Millionen Franken für die Gemeinde Platte als Solidaritätsbeitrag und weitere Unterstützungsmassnahmen werden noch dazukommen von Bund, Kanton und von dritter Seite.
Gut, da vielleicht noch schnell ein Thema, das ich schnell aufgreifen möchte. Wir haben behauptet, in Bern einfach Avenir Suisse, dürfen sich immer dafür einsetzen, dass die Leute aus den Tälern abhauen und umgesiedelt werden, so wie in Gaza. Offensichtlich ist das falsch. Wir tun uns jetzt da nicht entschuldigen, das bringt ja gar nichts mehr, aber wir tun es berichtigen. Offensichtlich tut das Darwinismus schon lange nicht mehr propagieren, wenn sie es überhaupt jemals propagiert haben. Ist ja gleich, es ist jetzt uns auch nicht darum gegangen, Avenir Suisse da extrem zu kritisieren, sondern es geht ja eher um das, was wir auch gesagt haben, dass die Städter da in einem rot-grünen Paradiesstädtchen hocken und einfach finden, wir tun jetzt da wieder verfügen, wer wo wohnt. Und es geht eben um etwas anderes. Es geht auch nicht eigentlich um die Städter, sondern es geht um die Akademiker. Es geht um die Leute, die das Gefühl haben, sie seien deutlich Oberschicht in dem Land und wo einfach können eben entscheiden, also komm im Blatt, da muss niemand wohnen, kommen doch auf Schwammendinge. Das ist alles ein bisschen totalitär. Es ist ein bisschen totalitär. Die Menschen sollen selber entscheiden, wo sie leben. Und wenn dann die Leute sagen, oh ja, aber im Blatt müssen wir Schutzbauten bauen und Steuerzahler sind da wieder im Risiko, ich würde genau das Gleiche. Ja, also was mehr Steuerzahler die ganze Zeit müssen zahlen, dass die Stadt Zürich überhaupt noch funktioniert. Entschuldigung, also die Städte haben die grössten Probleme, ich meine, ich rede mal nur von den Sozialproblemen, die die Städte alle erzeugen, wie sie es nicht richtig lösen, wie sie ihre Polizei nicht mehr im Griff haben, wie sie die Migration nicht im Griff haben. Sie machen so viele Fehler, wo die Steuerzahler nachher auch müssen zahlen. Also von dem her eine lächerliche Idee, aber Avenir Suisse tut offensichtlich diese Idee nicht propagieren. Gut, gehen wir zu einem anderen Thema, ganz wichtig, Politbarometer vom Nebelspalter. Neue Ergebnisse, die recht brisant sind. Dominik.
Ja, wir haben eine Umfrage machen von Demoscope, repräsentativ bei 1110 Personen. Und es ist interessant, es ist relativ klar herausgekommen, die Leute in der Schweiz, sie wollen ein Ständemehr. Sie wollen, dass die Rahmenverträge im obligatorischen Ständemehr unterstellt werden. Die kommen nächsten Freitag, dann im Briefing geschrieben, kommen die im Bundesrat. 55% der Befragten sind der Meinung, dass das so muss laufen. Und nur 34% sehen es anders. Eine Differenz, das sind die gesagt haben, ja, sie haben dazu keine Meinung oder sagen nichts. Und besonders deutlich ist das Resultat bei der SVP natürlich und bei den ungebundenen Wählern auch. 75% sehen dort, wenn dort Ständemehr. Das ist interessant. Weniger deutlich ist es bei den Anhängern von der Mitte und der FDP, aber immer noch eine Mehrheit, 53%. Nur SP, Grüne und Grünliberale, die sind gegen Ständemehr. 42% finden das nicht gut, 14% sagen eher nicht. Und interessant auch noch ein letzter Punkt ist, dass auch in der Romandie, sogar ein bisschen deutlicher, die Leute ein Ständemehr wollen, nämlich 57%.
Gut, ich muss ehrlich sagen, wenn Tromo die jetzt hier gefunden hat, das ist uns egal, dann hätte ich müssen sagen, Heimatsterne haben die den Verstand verloren. Weil Ständemehr, es tut mir leid, schützt natürlich vor allem die Minderheiten. Ob jetzt das Sprachminderheiten sind oder eben rurale Minderheiten oder rot-grüne Minderheiten, das spielt keine Rolle. Letztlich ist der Föderalismus etwas, wo ja, den Minderheiten gut tut und dass die Schweiz nicht Belgien ist oder nicht Afghanistan oder nicht Russland, hat genau mit dem zu tun, dass wir den Föderalismus haben und dass wir ein Ständemehr haben. Aber die Leute, die das Ständemehr jetzt nicht mehr wollen, die wollen anscheinend Zustände wie eben in den genannten Ländern. Es ist unglaublich kurzsichtig, dass man wegen einer Vorlage so ein wichtiges Prinzip, das seit 1848 uns so viel Erfolg gebracht hat, zur Verfügung gestellt. Und das zeigt immer, und ich meine, da muss man auch wieder sagen, da sieht man auch, wie die Linken irgendwie eigenartige Vorstellungen haben von Institutionen. Immer dann, wenn es ihnen gut tut, dann finden sie die Institutionen irrsinnig. Und wenn es ihnen nicht passt, dann sind die Institutionen wieder in Frage zu stellen. So kann man eigentlich nicht politisieren. So hat man es eigentlich nicht ganz begriffen, was der Witz ist. Aber das ist ja gleich. Die Linken kommen jetzt sowieso nicht so wahnsinnig draus. Sie lesen da keine Bücher mehr. Sie, ich weiss auch nicht, sie tun nur noch twittern. Und tun sich sonst, ich weiss nicht wo, informieren. Gut, kommen wir zu einem anderen Thema. Ein hervorragendes Interview heute in der Zürich-Zeitung von Sebastian Brillmann, unserem ehemaligen Kollegen, einerseits von der BATZ, aber gleichzeitig auch vom Nebelspalter, macht das sehr, sehr gut. Und zwar das Interview mit der Martina Bircher, der neuen Erziehungsdirektorin vom Kanton Aargau von der SVP. Dominik.
Ja, sie will offensichtlich Bildungspolitik, die so ein bisschen eingemottet ist, hat man das Gefühl. Also die Erziehungsdirektor ist so ein Kartell von den Gutmenschen, die irgendwie einfach Bildung seit 25 Jahren in eine komische Richtung treiben. Sie will das aufbrechen. Sie fällt entscheiden, also zum Beispiel letzte Woche ein Handyverbot an der Volksschule hat sie erlassen. Ja, sie will herausfinden, wie das läuft. Ich kann zum Beispiel sagen, hier in der Nähe von Bern, in Könitz, macht man das bereits in einer Schule. Es sind lustigerweise alle zufrieden. Die Schüler sind zufrieden, die Lehrer sind zufrieden, sogar die Eltern finden es gut, weil sie dann selber nicht mehr müssen irgendwie das verbieten. Und sie sagt auch irgendwie zu der Inklusionsproblematik, da will sie auch mehr Kleinklassen machen. Also sie will von der Ideologie, dass jetzt alle einfach mühen in der gleichen Klasse, egal wo sie stehen und was für Herausforderungen sie haben, von dem will sie abrücken. Auch, wie sie sagt, sie will eigentlich den einzelnen Schülerinnen und Schülern wieder mehr gerecht werden. Und der letzte Punkt noch, wo sie sicher auch bewusst Öl ins Feuer gegüsst ist mit dem frühen Französisch. Oder sie sagt, ich bin überzeugt, dass das keine Zukunft haben wird.
Gut, das ist sie nicht die Einzige, oder? Also ich glaube, es ist wirklich am Kippen, das frühe Französisch ist am Kippen. Und es ist natürlich eben, das ist jetzt auch wieder, geht es wieder um den Föderalismus, wo man jetzt hier wieder, das ist jetzt wieder eher die Linken, die sagen, der Föderalismus sei so wichtig und man müsste das machen. Aber sie tut zu Recht darauf hinweisen, ja, wie sind die Ergebnisse? Die Ergebnisse sind nicht so, dass jetzt alle so gut Französisch können, dass sie eben die Romandie verstehen und gerne in die Romandie gehen und mit diesen Leuten gehen reden. Im Gegenteil, sie verstehen einen einfachen Satz nicht. Où est la poste? Keine Ahnung, was das heisst. Ich meine, da muss man doch einfach mal ehrlich sein und sagen, gut, es ist gut gemeint gewesen. Es wäre ja schön, wenn alle Französisch und Italienisch und Hebräisch und Latinisch und Russisch und Ukrainisch könnten. Aber es ist nicht so. Und irgendwo muss man halt dann eben mal ehrlich sein und eine Politik, die nicht funktioniert hat, korrigieren. Und das ist aus meiner Sicht zurzeit eine der ganz grossen Schwächen heute mittlerweile von unseren Demokratien, die früher unsere Demokratie ausgezeichnet hat. Der Witz von Demokratie ist ja auch, dass man eben Fehlentwicklungen kann korrigieren kann, indem dass man eine Regierung abwählt oder einen Politiker abwählt oder in einer Volksabstimmung im Parlament sagt, nein, das Gesetz nicht gut, zurück zum Absender. Und es gibt heute viel zu viele Sachen, wo wir nicht mehr korrigieren können oder nicht wollen korrigieren. Und dort hat es auch wieder mit der EDK zu tun, wo wir schon mal kritisiert haben, dass die ganze Harmonisierung vom Bildungssystem hat zu einer Entdemokratisierung geführt von allen Fragen, die die Bildung betreffen. Früher Französisch bringt man fast nicht mehr weg, weil das ist jetzt so ein Fetisch von der EDK. Dabei könnten eigentlich, wenn es nach der Verfassung geht, jeder Kanton soll etwas selber entscheiden. Und es geht die EDK überhaupt nicht an. Wir haben keine Bundeskompetenz in der Bildung. Also von dem her völlig richtig, was Martina Bircher sagt.
Also ich finde das auch, die Kantone sollen mehr Spielraum bekommen und die EDK muss man nicht in die Luft sprengen, das finde ich gut. Weil wir haben ja einmal eine Abstimmung gehabt, ich glaube in den 70er Jahren, dass der Bund, da hat man abgelehnt, dass der Bund eine Art Bildungsvogt hat. Ich weiss noch, der Schweizerische Studentenverein hat damals Unterschriften gesammelt dagegen, weil wir Föderalisten natürlich sind. Aber beim Frühfranzösisch, dass man so früh anfängt, das ist wirklich gescheitert. Aber man darf das Kind nicht im Bad ausschütten. Das Problem sind die Lehrer und die Lehrbücher, ich habe das bei meinen Kindern gesehen, mit denen lehrst du natürlich nie Französisch. Ich finde wirklich, es braucht bessere Lehrer, die den Kindern auch die Freude am Französisch beibringen. Das ist möglich, das kann man machen. Und so wie Kinder nämlich heute Englisch lernen, via TikTok, via YouTube und so weiter, kann man auch Französisch lernen. Da bin ich überzeugt und wir sind ein mehrsprachiges Land. Das muss ich wirklich sagen, wer jetzt so tut, dass es egal wäre, dass unsere Kinder nicht dreisprachig aufwachsen, nämlich Deutsch, Französisch und Englisch. Wer sagt, Englisch langt, das tut mir leid. Dann geben wir etwas her, wo ein riesiger Erfolg, ein riesiges Erfolgsrezept, ein riesiges Plus ist, wenn man dann international unterwegs ist. Wenn ich irgendwo bin, überall, ich kann mit allen reden, das ist super, das müssen wir beibehalten. Wir müssen einfach bessere Lehrer und Schulbücher haben.
Genau, und wir können es eben auch föderalistisch machen.
Ein Kanton Bern ausprobieren.
Ist Fall, oder? Kanton Bern, der selber zweisprachig ist, wo die Leute auch einen ganz anderen Anreiz haben als vielleicht im Kanton St. Gallen. Deshalb war es ja so gut gewesen. Das war ja früher auch so gewesen, dass natürlich Berner früher immer schon besser Französisch können als, nein, gut, St. Galler haben auch noch relativ gut können. Aber sagen wir, nehmen wir mal, ich weiss auch nicht, Glarner, jetzt soll jetzt mal Glarner orientieren als Leute, die kein Französisch können. Nein, aber der Punkt ist, es ist eine föderalistische Lösung und man soll es föderalistisch machen. Und das Zweite ist, früher Französisch, es geht mit der Betonung auf früh. Niemand sagt, wir sollen nicht mehr Französisch lernen. Aber es bringt nichts, wenn ich das mit 7 machen oder mit 8 oder mit 9. Vor allem, wenn wir ein Migrationsproblem haben in dem Land, wo wir langsam froh sein sie, wenn die Leute noch mehr oder weniger die Sprache können in dem Kanton, wo sie leben. Also ich bin überzeugt, im Welschland haben sie genau das gleiche Problem wie wir in der Deutschschweiz. Unsere Kinder können nicht mehr Deutsch. Es geht gar nicht. Französisch müssen wir gar nicht anfangen. Latinisch können sie auch nicht. Sie können gar nicht mehr. Die Schulen sind ruiniert und Martina Bircher reformiert die wieder. Alle Leute, die Kinder haben, ziehen in Aargau. Ich glaube, da kommt gut. Da muss man positiv anschauen. Und in dem Sinn, lesen das Interview, ein sehr gutes Interview. Gut, jetzt gehen wir noch zu einem letzten Thema, der Michel Barnier. Das ist ja, vielleicht könnt ihr euch erinnern, das ist ein Franzose, ist lang der Chefunterhändler von der EU in den ganzen Brexit-Verhandlungen nach dem Brexit mit den Engländern. Der andere ist der David Frost gewesen. Beides zwei absolut, muss ich ehrlich sagen, starke Persönlichkeiten. Natürlich haben die gewisse Konflikte gehabt. Aber interessant ist doch, die Michel Barnier, der ja auch noch gerne Präsident würde werden in Frankreich, hat er aber wenig Chancen, der redet über Ursula von der Leyen. Was hat er herausgefunden?
Ja, ist interessant. Er hat ein Buch geschrieben über seine Zeit in Brüssel. Dort ist er eben ein wichtiger Mann gewesen und hat zusammengeschafft mit der Ursula von der Leyen. Er sagt, die sei immer autoritärer geworden, die Dame. Und, das sei, schlimm gewesen, weil sie hätte jedes Detail, hätte sie wollen selber entscheiden, sie hätte niemand etwas anderes machen lassen. Und das grosse Problem unter der Ursula von der Leyen sei, dass alle Kommissionsmitglieder, EU-Kommissionsmitglieder, die dürfen sich verhalten wie, Zitat, Super-Technocrats, also Obertechnokraten, sie haben keine politische Verantwortung und es höre niemand mehr zu, was überhaupt wirklich laufe innerhalb von der EU. Und das ist schon ein Herzstück. Er ist ja überhaupt kein irgendwie Gegner von der EU oder so, aber er sieht wirklich die Probleme, und er bezeichnet es auch als machiavellistisch, was da abging. Das wissen wir aus Schweizer Perspektive, dass das genau so läuft. Nur, glaube ich, im EDA hat man das noch, sieht man das immer noch ein bisschen mit rosaroten Brillen.
Ja, und es hat auch ein bisschen etwas Deprimierendes, dass immer die Leute, die in Brüssel nichts mehr zu sagen haben oder
ja, genau,
die Verantwortung mittragen, fangen an, Sachen zu sagen über Brüssel, wo wir alle, die euroskeptisch sind, schon lang sagen. Und ich bin überzeugt, der Herr Barnier hätte jetzt noch vor 5 oder 7 Jahren gesagt, nein, ist alles gut und hat sich verwahrt. Und kaum ist er nicht mehr dort, gibt er alles zu, was wir ja alle sehen. Man sieht es ja. Das Resultat ist ja nicht gut. Europa ist jetzt Kopfendeckel ein Drittel ärmer als Amerika. Irgendetwas ist doch da faul. Kann doch nicht sein. Man hat die EU mal gemacht, weil man gemeint hat, mit dem wird man Amerika abhängen. Im Gegenteil, man wird immer mehr abgehängt von den Amerikanern, aber auch von den Chinesen, bald von den Indern. Und wenn es weitergeht, auch noch von allen Brasilianern und ich weiss, und Russen. Nein, die Russen nicht. Aber ihr wisst, was ich meine. Von dem her, lesen das Buch, finde es interessant. Ist es jetzt schon rausgekommen? Ich habe das nicht ganz. Ist das schon rausgekommen?
Es ist rausgekommen. Also, Politico zitiert aus dem Buch. Ja.
Okay, gut. Kaufen das Buch, ist sicher eine interessante Lektüre auch, mit Blick auf die Rahmenverträge, wo wir uns, ich sage es noch einmal, nämlich dieser Gesetzgebung von diesen Leuten, von dieser EU-Kommission, einfach unterwerfen und nichts mehr dazu zu melden haben, in ganz vielen wichtigen Bereichen. Gut, das war es, Bern einfach. An dem 6. Juni 2025, da bin ich von uns im Markus Somm vor Pfingsten. Jetzt kommt Pfingsten. Wir wünschen allen euch sehr, sehr gute Viertig über Pfingsten. Am Montag kommt kein Bern einfach, weil der Pfingstmontag ist. Nächste Bern einfach, also wieder am Dienstag, am 10. Juni. Und wir freuen uns wieder auf euch. Gleiche Zeit, gleicher Kanal. Tönt uns abonnieren, da kommt noch dazu. Und tönt euch nie entschuldigen, wenn ihr ab Pfingsten vielleicht wieder mal ein gutes Buch leset. Das ist vor allem eine Empfehlung auf alle die links sind und keine Ahnung haben. In dem Sinne, macht's gut, bis zum nächsten Mal. Das war Bern einfach.
Der Podcast wird gesponsert vom ACS Schweiz, Ihrem zuverlässigen Partner für alles rund ums Automobil. www.acs.ch